Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und wir hatten einen Januar voller Nintendo News. Veröffentlichung von Switch 2 Editions, kostenloses Donkey Kong Country Returns Update, Overview Trailer für Mario Tennis Fever, Super Mario Bros. Wonder und dem Virtual Boy. Dazu gab's noch Directs zum Mario Galaxy Film und zu Tomodachi Life. Und zu guter Letzt bekamen wir jetzt gerade den Geschäftsbericht von Nintendo und stehen voraussichtlich kurz vor einer Partner Direct. Ich fasse das Ganze einfach mal kurz zusammen. Mitte Januar wurde Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition veröffentlicht. Ich kaufte mir das Upgrade und fing eine neue Insel an. 36 Stunden später hat KK Slider dann sein Konzert bei mir gegeben und ich habe damit die Credits gesehen und viel wichtiger Terraforming freigeschaltet. Jetzt geht es also erst richtig los, zumal das Hotel dann auch jetzt bei mir freigeschaltet wird und ich damit endlich eine der großen Neuerungen aus dem kostenlosen 3.0 Update spielen kann. Ich hatte also bisher großen Spaß, auch wenn alles weiterhin nur in 30 FPS läuft. Das störte mich bei dem Spiel aber gar nicht, auch wenn ich natürlich 60 FPS bevorzugen würde. Die etwas schnellere Ladezeiten und die 4K-Auflösung sind dafür aber eine sehr willkommene Neuerung. Und auch wenn New Horizons einen deutlich anderen Schwerpunkt als alte Animal Crossing-Spiele hat, habe ich auch hier irgendwie meinen Spaß gehabt und ich werde noch weitere Dutzende Stunden in meine Insel investieren. Ja, ich rede von Dutzenden Stunden, da ich mich jetzt nicht sehe, da hunderte Stunden reinzuspielen, weil dafür habe ich ja keine Zeit beziehungsweise zu viele Spiele, worüber ich dann auch in dem Podcast sprechen möchte. Und dann kann ich nicht einfach immer nur ein Spiel so intensiv spielen wie andere, die dann irgendwie hunderte Stunden in Animal Crossing versenkt haben. Aber ich habe auch sehr viel GameCube via Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack gespielt und da Nintendo endlich Fire Emblem Path of Radiance dort veröffentlicht hat. Und ja, ich habe es auch durchgespielt, deswegen, wie ich gerade eben meinte, ich spiele viele Spiele, dafür halt nicht jedes Spiel hunderte Stunden. Und wenn ihr Fire Emblem Fans seid oder es werden wollt, könnt ihr euch dieses Spiel ruhig mal gönnen. Und mit gönnen meine ich, schließt ein Abo ab, sobald ihr das Switch 2 habt. Und spielt das, denn die eBay-Preise sind seit Jahren jenseits von Gut und Böse, da für das Spiel auch gerne mal 200-300 Euro verlangt werden oder wurden. Jetzt aber in quasi HD mittels Switch 2 das spielen zu können, vielleicht noch mit CRT-Filter unter dem Original GameCube-Controller, da gibt's kaum was Besseres, also das ist so mein Tipp. Aber nicht vergessen, dass das Spiel etwas über 20 Jahre alt ist. Und das merkt man an der Grafik, den langen Kampfanimationen oder daran, wie die Geschichte erzählt wird in sehr langweiligen Textboxen. Da müsst ihr also sehr viel lesen. Und trotzdem lohnt sich das generell, da die Geschichte zu den besseren der Reihe gehört. Aber wie gesagt, ihr müsst viel lesen. Und da das Spiel zu meinen Lieblingen gehört, aber nur Teil 1 eines Zweiteilers ist, habe ich die Fortsetzung Fire Emblem Radiant Dawn auf der Wii angefangen zu spielen. Retailpreise auf eBay waren da ähnlich absurd, doch ich besitze das Spiel schon sehr, sehr lange. Freut mich auch, zumal wir halt noch keine Wii-Konsole, Virtual Console oder sowas für den Expansion Pack haben. Mal gucken, ob wir sowas kriegen. Und solange nicht, ist das eben jetzt so die einzige legale Alternative. Und da das Spiel auch deutlich länger ist als der GameCube-Vorgänger und jetzt so langsam auch die neuen Spiele veröffentlicht werden, weiß ich nicht ganz genau, wie lange ich brauchen werde, um dieses Spiel durchzuspielen. Irgendwann vor Fire Emblem Fortune's Reef wäre prima und dann könnte ich vielleicht auch eine Folge zu Path of Radiance und Radiant Dawn machen. Im Januar 2025 hatte Nintendo Donkey Kong Country Returns HD veröffentlicht und dafür viel Kritik erhalten, sei es, weil das Remaster 60€ kostete oder weil einige grafische Effekte fehlten oder eben, weil das Koop-Gameplay verschlimmert wurde, da nicht mehr beide Spiele nacheinander auf einen Gegner springen konnten und somit einige Sprungpassagen im Spiel nicht mehr im Koop funktionierten, ohne dass ein Spieler dabei gestorben ist. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, da ich einfach nur eines meiner Lieblingsspiele in HD und ohne Bewegungssteuerung spielen wollte. Doch aus dem Nichts veröffentlichte Nintendo am 21. Januar ein kostenloses Update, das zumindest das Koop-Problem löste und einige der grafischen Effekte zurückbrachte. Außerdem kamen Dixie Kong und der neue Modus Turbo-Spiel auf Zeit in das Spiel. Und als wäre das nicht genug, wurde auf Switch 2 die Ladezeiten nahezu halbiert und das Spiel läuft dann in 4K bei 60 FPS. Also habe ich einen neuen Spielstand angelegt und das HD Remaster in 4K durchgespielt. Dabei außerdem immer Dixie Kong statt Diddy Kong genutzt. Und was soll ich sagen? Für mich ist diese Version jetzt die ultimative Fassung des Spiels. Alle Inhalte der Wii- und 3DS-Version eben mit normaler Controllersteuerung spielen zu können in 4K 60 FPS mit einer gefixten Koop-Problematik und dazu noch Dixie Kong und einen neuen Modus. Jetzt bin ich wunschlos glücklich. Okay, die Zwischensequenzen wurden nicht neu gerendert. Habt ihr also Dixie im Team und folgt dann eine Zwischensequenz, dann seht ihr dort Diddy. Und mit ihrem Pferdeschwanzpropeller kann Dixie sowohl höher springen als auch weiter gleiten und ist damit vielleicht etwas overpowered, aber das war sie auch schon in Tropical Freeze. Ich kann es aber kaum glauben, dass die nun von Tropical Freeze quasi Dixie genommen haben und nach Returns portiert haben. Das wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um eine 4K-Fassung von Tropical Freeze zu veröffentlichen. Findet ihr nicht? Kommen wir jetzt zu den Overview-Trailern, wobei Nintendo mittlerweile auch ein Preview-Event abgehalten hat, wodurch wir noch mehr Infos zu Mario Tennis Fever und Super Mario Bros. Wonder bekommen haben. Zuerst Mario Tennis Fever, das am 12. Februar exklusiv für Switch 2 veröffentlicht wird. Die Preview-Berichte und Videos sind extrem positiv, beziehen sich jedoch ausschließlich auf den Multiplayer-Modus, da der Singleplayer-Abenteuer-Modus nicht spielbar war. Aber alles klingt extrem vielversprechend. Diesmal gibt es 38 spielbare Charaktere und neben bekannten Gesichtern wie Mario, Peach und Yoshi sind auch neuere Figuren dabei, also jetzt zumindest für die Spielserie wie Piranha-Pflanze, Baby Wario und Baby Waluigi. Jeder Charakter bringt eigene Stärken und Schwächen mit, also von den Allroundern über defensive Spieler, über sehr aggressive Spieler, schnelle Typen, das ist irgendwie alles dabei. Die Charaktere lassen sich dann beliebig mit den verschiedenen Fever-Schlägern kombinieren, sodass dann diese Stärken der Charaktere nochmal ergänzt und ausgebaut werden können. Denn diese Fever-Schläger sind quasi die große Neuerung im Spiel. Mit jedem Ballwechsel füllt sich die Fever-Leiste und ist sie voll, kann ein Fever-Schlag ausgelöst werden, dessen Effekt vom gewählten Schläger eben abhängig ist. Also insgesamt gibt es 30 verschiedene Schläger und die Effekte sind dann irgendwie von Einfrieren oder Verbrennen des Korts über das Erzeugen von rutschigen Bananen bis hin zum Erscheinen von Pokis auf dem Spielfeld. Die Fever-Schläge lassen sich auch kontern und gelingt das rechtzeitig, wird der Effekt quasi an den Gegner zurückgespiegelt, dann, dass er sich dann darum kümmern muss. Misslingt die Abwehr, verliert die Spielfigur Lebensenergie und ist Lebensenergie bei Null, gibt's das K.O. Ansonsten bleibt es natürlich ein Mario-Tennis-Spiel mit ein Phantastenbefehlen, steuert ihr die Richtung des Balls und der Spielfigur natürlich, könnt unterschiedliche Schläge von Lob, Slice oder Stop ausführen. Und einige Anspielberichte haben dann jetzt auch bemerkt, dass das Spiel den Spagat so zwischen Tennis und so ein Fun-Spiel mit Gimmicks extrem gut meistert. Zuletzt setzte die Serie zu sehr auf diese spezifischen Angriffe, die an einen Charakter gebunden waren und viele davon waren überpowered und das hat dann immer dazu geführt, dass immer manche Leute immer denselben Charakter gespielt haben. Ich denke, das wird dann jetzt besser, wenn eben der Schläger noch sehr entscheidend ist und man eben halt Schläger und Charakter kombinieren kann. Offenbar hat also Nintendo eine gute Mischung gefunden und im Gegensatz zu diversen anderen Mario-Sportspielen scheint der Umfang, was Modi und Charaktere angeht, diesmal zu stimmen. Jetzt muss nur noch der Abenteuermodus mehr sein als ein besseres Tutorial und das werden wir dann ja nächste Woche erfahren, wenn das Spiel erscheint. Bei Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch 2 Edition und gemeinsam im Bella Bell Park. Was für ein Titel. Da bei dem Spiel, also mit beim Titel okay, aber bei dem Spiel bin ich noch ein bisschen unsicher. Klar, Mario Wonder in 4K zu erleben, das ist wird so ein Träumchen. Ja, das ist einer meiner Lieblings 2D Mario Spiele. Allerdings handelt es sich hier um ein kostenpflichtiges Update. Besitzer des Originals können für 20 Euro upgraden. Alle anderen zahlen halt direkt 80 Euro für das Gesamtpaket. Wir kennen diese Methode ja bei Kirby und das Vergessene Land. Lief es ja genauso ab. Da fand ich den DLC recht lohnend. Bei Mario Party Jamboree dagegen nicht. Zumal dort auch das Hauptspiel kein Grafikupdate erhielt und die neuen Spiele jetzt nicht so super interessant waren. Da hätte es mich also gefreut, wenn sie das Grundspiel mehr ja aufgebaut, mehr verbessert hätten, erweitert hätten letztendlich. Und bei Mario Wonder liegt der Fokus klar auf den zahlreichen Mehrspieler-Minispielen. Und dort gibt es dann Koop-Herausforderungen, genauso wie Spiele gegeneinander. Mal müsst ihr als Team eine Bombe ins Ziel bringen, bevor sie explodiert. Oder ihr müsst den Weg für ein Teammitglied ebnen, damit es eben überhaupt ins Ziel kommt. Oder ihr verwandelt euch in eine Blume und versucht euch vor anderen Mitspielern zu verstecken. Dazu gibt es eben auch Spiele, wo die Mausfunktion unterstützen, wie eben mit dem Ebenen. Also wo man die Plattformen für seine Mitspieler zeichnen muss, damit die überhaupt ins Ziel kommen können. Das sieht alles sehr nett und abwechslungsreich aus. Und wenn ihr gerne mal mit ein paar Freunden auf dem Sofa spielt, kann das super spaßig werden. Es gibt 17 Minispiele. Und es wirkt ja alles so ein bisschen nach einem Mario Party im 2D-Gewand. Ich würde aber halt gerne wissen, wie der Singleplayer-Modus mit den 7 Koopalingen genau aussehen wird. Offenbar tauchen diese bestehenden Levels auf. Also sind das dann nur Remixe der alten Levels, in denen ihr dann versucht, diese Bella Bell Blumen von den Koopalingen zu entreißen. Oder gibt's auch neue Level? Also diese ganze Struktur ist mir noch nicht klar. Vom Overview-Trailer her würde ich sagen, dass der Singleplayer-Modus eher, ja, er ist halt auch da, ist und dass der Fokus ganz klar auf Mehrspieler gelegt wird, werden wir aber dann auch erst später erfahren oder wie das auch genau aussehen wird. Rosalina ist immerhin als neuer spielbarer Charakter dabei und dank des Hilfemodus, in dem ihr dann keinen Schaden nimmt und quasi keinen Abgrund runterfallen könnt, können dann auch unerfahrene oder sehr junge Spieler endlich das Spiel durchspielen. Das ist dann für die auch interessant. Ob sich dann, wie gesagt, der Aufpreis lohnt, erfahren wir dann am 26. März, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Kommen wir zum Virtual Boy, das der Virtual Boy Zubehörhalter oder wie man das jetzt nennt, wird ab dem 17. Februar erhältlich sein. Also könnt ihr euch den Nachbau des Virtual Boy aus Plastik für 80 Euro oder eine Art Labo-Pappe-Halterung für 20 Euro kaufen. In diesen Halterungen steckt ihr dann eine Switch 2 und dann blickt durch eine Linse auf dem Bildschirm und dann bekommt ihr diesen 3D-Effekt und da auch das Plastikgehäuse einfach nur ein Nachbau ohne funktionierende Knöpfe ist, werden dann auch alle Einstellungen per Software vorgenommen. Spiele gibt es bei Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Abo und folgende Titel sind dann sofort zum Start verfügbar. 3D Tetris, Galactic Pinball, Golf, Red Alarm, Teleroboter, The Mansion of Innsmouth? Virtual Boy, Wario Land und im Laufe des Jahres kommen folgende Spieler dazu: D-Hopper, Jack Bros, Mario Clash, Mario's Tennis, Space Invaders Virtual Collection, Wii Tetris, Vertical Force, Virtual Bowling and Zero Racers. Der Clou an der Sache ist, dass Dee Hopper und Zero Racers 1995, als der Virtual Boy noch irgendwie aktuell war, niemals veröffentlicht wurden, denn Nintendo merkte sehr schnell, welcher Flop der Handheld war und verlagerte den Fokus auf das N64. Mit einer der Gründe, warum wir in Europa niemals einen Virtual Boy bekamen. Dass Nintendo die damals unveröffentlichten Spiele jetzt verfügbar macht, das ist eine super Neuigkeit. Ja, auch, dass man im Laufe des Jahres die Filterfarbe anpassen kann. Also dann müsst ihr nicht in Rot spielen, sondern könnt auch andere Farben auswählen. Das ist alles sehr nett. Ich freue mich drauf, das endlich mal spielen zu können, ohne da jetzt versuchen, auf eBay für hunderte Euro einen Virtual Boy zu ersteigern. Und die Spiele, habe ich mal geguckt, sind auch extrem teuer. Zum Mario Galaxy Film muss ich jetzt nicht viel sagen, außer dass mir der neue Trailer richtig gut gefallen hat. Yoshi wurde da perfekt eingeführt und die schiere Anzahl an Mario Plus 2 Charakteren hat mir auch gefallen. Also Mauser war genauso zu sehen wie Birdo. Dazu die Wüstenlocation aus Mario Odyssey. Eigentlich war alles dabei, außer Mario Galaxy irgendwie. Ich bin also sehr gespannt, was das für eine wilde Mischung wird. Ab dem 1. April ist der Film dann in den Kinos zu sehen. Kommen wir zu der Direct zu Tomodachi Life, wo Träume wahr werden, die mir erstaunlich viel Spaß bereitet hat. Es war einfach so verrückt zu sehen, was die Mies da alles veranstalteten, inklusive Dating im Riesenrad und wie dann Plot-Twists wie aus ja von so einer schlechten Soap-Opera folgten. Aber genau das ist so dieses Verrückte an dem Spiel, was war auch beim Vorgänger so. Und das macht das irgendwie aus. Ihr gestaltet Mies, die eure Insel bevölkern und dann ein eigenes Leben führen. Jeder Mii hat dann andere Bedürfnisse, Vorlieben, Hobbys, was es zu essen gibt und wie man dann so tickt. Dann beobachtet ihr, was die so machen und greift manchmal hier und da ein, also dass ihr dann irgendwie zwei Mies nebeneinander platziert und mal gucken, was die dann machen und so. Es ist also viel des Sims irgendwie im Spiel, nur eben mit dieser japanischen Note und alles so auf ziemlich verrückt gedreht. Was mir hier aber sehr gefallen hat, ist, dass ihr nun die Insel per Terraforming komplett umgestalten könnt. Also ihr könnt Dekorationen anbringen, die Hausfassade anpassen, ihr könnt euch sogar kleine Papphaustiere basteln und ansonsten Läden, Häuser und so Freizeitplätze errichten, dass die Insel jetzt endlich in 3D ist und sich dann so anpassen lässt, gefällt mir sehr gut. Und ich sehe mich da viele Stunden verbringen, um das Leben der Mies zu beobachten und zu beeinflussen. Denn offenbar könnt ihr jetzt auch Kinder kriegen, also nicht ihr, sondern die Mies, wenn sie verliebt sind. Viele kleine spannende Neuerungen. Und wenn man ein Spiel hat, in dem man die Insel vollständig verändern und auch den Charakter nach seinen Wünschen erstellen kann, wird damit gerne etwas Schindluder getrieben und unpassende Charaktere aus der Geschichte werden dann mal erstellt oder irgendwas Anzügliches gestaltet. Und Nintendo hat eben gern die Kontrolle und hat sich deswegen für ein paar Einschränkungen entschieden. So wird das Spiel keine Online-Features zum Teilen von Inhalten mit anderen Spielern haben. Ihr könnt demnach nur eure Mies und Items im lokalen Netzwerk teilen. Also wenn ihr mit anderen Spielern im selben Raum seid. Und selbst Switch-Funktionen wie Bilder an das Smart-Gerät, Smartphone schicken, direktes Posten in sozialen Medien oder automatisch Bild hochladen, Funktion, das kann die Switch 2 zumindest, werden hier deaktiviert. Nintendo hat Angst, dass Leute politisch oder Gesellschaft fragwürdige Inhalte im Spiel kreieren und dann einfach mal schnell auf Social Media posten, wodurch dann vielleicht das Spiel irgendwie in Verruch geraten wird. Das ist einerseits verständlich, gerade in heutigen Zeiten. Andererseits machte das einfache Tauschen von Mies auf dem 3DS diesen besonderen Reiz aus. Man konnte sich Heisenberg von Breaking Bad runterladen oder andere Filmfiguren oder Promis. Und jetzt müsstet ihr die alle selbst erstellen. Und ich hatte gedacht, wegen den Social Features könnte das Spiel so ein richtig viraler Hit werden. Jetzt mit diesen Einschränkungen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Muss man mal wirklich sehen, ja, Also ich habe da so meine Zweifel und ich weiß auch nicht, also ich finde natürlich die Einschränkung nicht ganz so gut, weil ich finde das auch sehr gut, wie schnell ich meine Screenshots von der Switch kriege, um die dann woanders abspeichern zu können. Und jetzt müsste ich dann die SD-Karte rausholen und sie an einem Computer anschließen, um mir dann meine Tomodachi-Screenshots irgendwie speichern zu können. Nee, nicht gut. Verwundert war ich auch, dass keine Switch 2-Fassung angekündigt wurde. Gerade die Mausfunktion hätte sich neben 4K-Auflösung angeboten. Beides kann aber auch mit einfachen und kostenlosen Patch für die Switch 2 noch nachgeschoben werden, wenn das Spiel am 16. April erscheint. Das haben ja zum Beispiel die Super Mario Galaxy-Spiele so gemacht. Und das waren so die wichtigsten Neuerungen Neuigkeiten vielmehr im Januar. Ich meine, okay, wir hatten auch noch Spieleveröffentlichungen wie Final Fantasy VII Remake Integrate, das ich übrigens nach knapp 30 Stunden durchgespielt habe. Sehr gelungene Umsetzung, quasi eine gute Mischung aus PS4 und PS5 Fassung. Sehr scharfes Bild, Full HD, docked bei 30 FPS. Stabilen 30 FPS deswegen gewöhnt man sich dran, auch wenn ich mich mit den 30 FPS erstmal ein bisschen arrangieren musste. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Spiel durchgespielt habe, für PS4 in 2020, PS5 in 2022 und jetzt eben Switch 2 in 2026. Und die letzten beiden Durchspielsessions haben mir dann nicht ganz so gut gefallen wie mein erstmaliges Durchspielen. Ich glaube, mein erstmaliges Durchspielen war noch von Nostalgie getränkt und erst ab 2022 bemerkte ich, welche doofen neuen Charaktere es gibt. Stichwort Motorrad. Oder wie schlimm das Backtracking eigentlich ist, wenn man eben einen eingestürzten Tunnel mindestens dreimal besuchen muss oder ein anderes langweiliges Gebiet zweimal inklusive nerviger Verfolgungsjagd. Dazu sind die Nebenquests alle recht dämliche Fetch-Quests und ein neues Gebiet ist auch komplett unnötig, da die Story eine gewisse Eile vorgibt, nur um dann gehörig auf die Bremse zu treten und erstmal auf Geisterjagd gehen zu können. Das alles macht aus dem Remake kein schlechtes Spiel, aber man merkt, dass die Entwickler alles versuchten, um aus einer so 3-5-Stunden-Sequenz im Original eine 35-Stunden-Spiel machen zu können. Loben möchte ich aber die Charaktere, das Soundtrack, letztendlich auch die Grafik. Auch kommen einige Charaktermomente gerade am Anfang vor. Die sind einfach toll und dort bekommen ein paar Charaktere die Tiefe, die sie im Original schon gebraucht hätten. Wer das Spiel also bisher nicht gespielt hat, sollte es ruhig ausprobieren. Das ist eine gute Portierung. Kommen wir jetzt aber zur großen News der Woche, den Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2. Offenbar gibt es bei diversen YouTubern den Trend, dass die Switch 2 failen soll. Negative Klicks bringen Geld, daher bin ich irgendwie froh, mit diesem Podcast hier kein Geld verdienen zu müssen. So viele Videos und Artikel über angeblich enttäuschende Verkaufszahlen habe ich in den letzten Wochen gelesen, aber am 3. Februar hat Nintendo endlich die Verkaufszahlen für das Weihnachtsquartal veröffentlicht und wir können aufhören zu spekulieren. Die Nintendo Switch ist auch nach 7 Monaten die schnellste verkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten. 17,37 Millionen Switch 2 wurden bis zum 31. Dezember 2025 weltweit verkauft. Im gesamten Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endet, will Nintendo 19 Millionen Einheiten der Switch 2 absetzen. Das dürfte also nur noch Formsache sein. Nach dem ersten Switch 2-Jahr werden also voraussichtlich irgendetwas über 20 Millionen Konsolen im Umlauf sein, was in der heutigen Wirtschaftslage enorm wäre. Mal so zum Vergleich. Die PS5 hatte nach dem ersten Jahr 17,3 Millionen Verkäufe, also ungefähr so viel wie die Switch 2 nach 7 Monaten. Die PS4 konnte sich 20,2 Millionen Mal verkaufen. Und das wird die Switch 2 wahrscheinlich übertreffen. Die Xbox Series X und S kam auf ungefähr 12 Millionen Konsolen und die Nintendo Switch auf 17,8 Millionen. Es sieht für die Switch 2 aktuell ganz gut aus und es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass die Wii U sich in 5 Jahren nur 13,56 Millionen Mal verkauft hat und GameCube in 6 Jahren 21,74 Millionen Mal. Wii U wurde überholt und GameCube wird die Switch 2 nach circa einem Jahr überholen. Aber auch die Nintendo Switch verkauft sich noch immerhin 3,25 Millionen Mal im Jahr 2025. Das sind insgesamt 155,37 Millionen Einheiten und damit hat die Switch den Nintendo DS überholt und ist ab sofort die bislang meistverkaufte Hardware von Nintendo. Nintendo DS konnte sich damals 154,02 Millionen Mal verkaufen. Ob die PS2 mit 160 Millionen Verkäufen jemals überholt werden kann, hängt letztendlich davon ab, wie lange die Switch 1 noch produziert wird. Konzentriert sich Nintendo bald nur noch auf die Switch 2 und schaltet die Switch 1 Produktion im Jahr 2027 ab, wird man die PS2 eher nicht überholen. Sieht Nintendo die Switch 1 als günstigeren Einstiegspunkt und verkauft die Konsole bis 2028, könnte das wiederum passieren. Bei den Softwareverkaufszahlen hat sich auch einiges getan. Mario Kart 8 Deluxe konnte sich über 1 Million Mal verkaufen, was ein Rückgang ist, andererseits nicht verwunderlich, da der Nachfolger bereits veröffentlicht wurde. Trotzdem hat es gereicht, um die 70 Millionen Schallmauer zu durchbrechen. Ich erinnere mich gut daran, wie Nintendo 2017 kritisiert wurde, diesen Wii U-Port als Vollpreistitel zu veröffentlichen. Und jetzt haben wir 2026 und das Spiel konnte sich 70,59 Millionen Mal verkaufen. Animal Crossing New Horizons steht bei 49,32 Millionen Einheiten. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das im Laufe des Jahres dann auch die 50 Millionen Marke durchbrechen wird, was irgendwie Wahnsinn ist. Super Mario Odyssey konnte sich 30,27 Millionen Mal verkaufen. Neuer Meilenstein und damit nicht nur mit Abstand das meistverkaufte 3D Mario, sondern auch der meistverkaufte 3D-Plattformer aller Zeiten. Pokémon Scarlet und Violet steht jetzt bei 28,08 Millionen Einheiten und kommt damit der ersten Generation der Pokémon-Spiele erstaunlich nahe. Rot und Blau verkaufte sich damals 31,38 Millionen Mal. Und bitte nicht vergessen, dass alle DS- und 3DS-Pokémon-Spiele sich so zwischen 9,5, 10 und 18 Millionen Mal verkauft haben. Also da ist schon dieses 28 Millionen schon ein ganz krasser Sprung, zumal Pokémon Sword and Shield auch nur ja 1 Million dahinter liegen. Also auf der Switch hat die Pokémon-Reihe in Sachen Verkaufszahlen wieder gehörig zugelegt. Kommen wir zu den Switch 2-Spielen. Mario Kart World ist mit 14,03 Millionen das meistverkaufte Switch 2-Spiel. Natürlich inklusive des Hardware-Bundles. Und ich glaube, etwas mehr als 2 Millionen Leute haben das Spiel dann ganz regulär gekauft. An Nummer 2 steht Donkey Kong Bonanza mit 4,25 Millionen Einheiten. Und manche nutzen jetzt diese Zahl als Negativschlagzeile, was irgendwie ziemlich lachhaft ist, wenn man bedenkt, dass kaum ein 3D-Plattformer sich über 5 oder 10 Millionen Mal verkauft hat, außer es ist ein Mario-Spiel. Sonic Frontiers konnte sich auf allen Plattformen 4,57 Millionen Mal verkaufen und brauchte dafür 3 Jahre. Dann sind 4,25 Millionen auf nur eine Plattform nach 7 Monaten nicht so schlecht, oder? Ich meine, Astro Bot gewann Game of the Year, aber es hat sich nicht mal über 3 Millionen Mal verkauft. Also die letzten offiziellen Zahlen lag bei 1,5 Millionen und Analysten schätzten im letzten Jahr die Verkäufe oft so um die 2,3 Millionen ein. Also selbst wenn ich sage, es hat sich 3 Millionen Mal verkauft, ist es nochmal deutlich schlechter als ein Donkey Kong. Pokémon Legenden ZA, ja. Die Nintendo Switch 2 Edition konnte sich 3,89 Millionen Mal verkaufen. Und auf der Switch konnte sich Pokémon Legends ZA 8,41 Millionen Mal verkaufen. Beides zusammen also 12,3 Millionen Mal. Das ist etwas weniger als Pokémon Legenden Arceus im vergleichbaren Zeitraum geschafft hat. Es hat 12,6 Millionen Verkäufe in der Zeit gehabt, hatte aber auch kein Weihnachtsgeschäft im Rücken. Möglicherweise hat das Spiel also etwas unterperformt. Auch wenn die meisten Spielserien für diese Verkaufszahlen ihre Seele verkaufen würden, aber trotzdem so ein bisschen unterperformt, wird das hier schon haben. Zwei Fragen habe ich aber generell. Wie genau ist die Aufteilung zwischen Switch 1 und Switch 2? Und wie lange wird sich ZA gut verkaufen? Kommen wir zur ersten Frage. Da werdet ihr euch dann fragen, Thomas, du hast doch die Verkaufszahlen genannt. Also ist doch der Split zwischen Switch 1 und Switch 2 klar. Ja, stimmt nicht ganz. Denn Nintendo zählt die Nintendo Switch 2 Edition etwas anders. Also kauft ihr Nintendo Switch 2 Edition als Retail-Spiel im Fachhandel, dann ist das ein Switch 2 Verkauf. Kauft ihr aber im E-Shop, dann zahlt ihr quasi, oder dann kauft ihr streng genommen das Switch 1 Spiel und erhaltet das Switch 2 Upgrade Pack dazu und damit zählt das offiziell als Switch 1 Spiel, obwohl ihr eigentlich es für die Switch 2 nutzen wollt und es für die Switch 2 gekauft habt. Und deswegen sind diese Zahlen also nicht ganz 1:1 zu übernehmen, wie es jetzt auf den Blick scheint. Deswegen kann man sagen, es haben wahrscheinlich mehr als 3,89 Millionen Leute zur Switch 2 Fassung gegriffen, auch wenn das dann teilweise als Switch 1 Verkauf registriert wurde. Und die Frage nach Langlebigkeit werden wir dann Ende des Monats erfahren, denn dann dürfte klar sein, ob wir in diesem Herbst Pokémon Generation 10 erleben, und ein brandneues Pokémon im Herbst würde das Verkaufspotenzial von Legenden ZA deutlich mindern. Kirby Air Riders wurde 1,76 Millionen Mal verkauft und damit mehr als Kirby Air Ride auf dem GameCube, das sich 1,35 Millionen Mal verkaufen konnte. Und ich bin positiv überrascht, dass das Spiel diese Zahlen erreichen konnte. Sehr früh zeigte sich, dass es in Japan ein echter Hit und Systemseller ist. Dort hat es mittlerweile sogar Donkey Kong Bonanza überholt. Ich sah aber kein großes Verkaufspotenzial in der restlichen Welt, da das Spiel doch sehr nischig ist. Und obwohl Japan der größte Markt ist, hat das, also das Spiel hat sich da 900.000 Mal im letzten Jahr verkauft, aber in der restlichen Welt eben 860.000 Mal. Und deswegen ist es eigentlich jetzt schon klar, dass es über 2 Millionen Verkäufe generieren wird. Vielleicht wären es sogar 2,5, vielleicht geht es Richtung 3 Millionen, was einfach verdammt gut wäre und auch mal gezeigt hat, dass das zumindest für den japanischen Markt absolut richtig war, das Spiel da draus zu bringen. Hyrule Warriors Chronik der Versiegelung hat sich laut Koei Tecmo ebenfalls über 1 Million Mal verkauft und das ist für ein Warriors-Spiel sehr gut. Es ist damit schon das zweiterfolgreichste Hyrule Warriors-Spiel, denn das Original Hyrule Warriors-Spiel für die Wii U verkaufte sich ebenfalls 1 Million Mal. Hyrule Warrior Legends für 3DS erreichte 490.000 Verkäufe und Hyrule Warriors Definitive Edition für Switch verkaufte sich 460.000 Mal. Lediglich Hyrule Warriors Zeit der Verheerung kommt auf 4 Millionen Verkäufe. Es wird also interessant sein, ob Chronik der Versiegelung langfristig die Lücke etwas verkleinern kann und wie langfristig sich diese Art von Spielen verkauft. Vielleicht hilft da der Zelda-Name wieder etwas, dass man das mehr verkauft. Andererseits hat es bei den Hyrule Warriors Spielen nicht geklappt, bis auf Zeit der Verheerung. Also glaube nicht unbedingt an 4 Millionen Verkäufen, aber mehr als 1 Million, da sollte doch noch etwas gehen. Aber das ist so der aktuelle Stand bei der Switch 2. Rekordverkäufe bei Hardware und mittlerweile auch eine Handvoll Millionenseller auf der Softwareseite. Mehr Verkäufe sind für uns als Spieler gut, da die Chancen auf neue Spiele einer Marke, einer Serie dann doch höher sind, wenn sich einfach der Vorgänger gut verkauft hat. Deswegen ist es schade, dass Metroid Prime 4 Beyond sich im ersten Monat unter 1 Million Mal auf Switch oder Switch 2 verkaufen konnte, denn Nintendo hat gar nichts zu dem Titel gesagt, denn die veröffentlichen die Zahlen erst ab 1 Million Verkäufe, weswegen der nächste Quartalsbericht interessant wird und ob dann dort Metroid Prime auftaucht oder eben nicht. Metroid ist generell eine Serie, die sich nie besonders gut verkauft. Ja, nicht vergessen, dass Metroid Dread mit 3,07 Millionen Einheiten das bestverkaufte Metroid-Spiel ist. Das zeigt einiges. Und während sich Metroid Prime auf GameCube noch 2,84 Millionen Mal verkaufen konnte, verkaufen sich alle anderen Metroid Prime-Spiele jeweils unter 1,5 Millionen Exemplare. Diesen Trend wird Metroid Prime also auch nicht stoppen. Daher wird es interessant zu sein, wie es mit der Prime-Serie dann im Speziellen weitergeht. Die Reviews waren unter den Erwartungen und damit wahrscheinlich jetzt auch die Verkäufe. Dazu die schlechte Mundpropaganda und all das bei der viel zu langen Entwicklungszeit. Es sieht also nicht gut aus für Metroid Prime. Andererseits hat Nintendo die Metroid-Spiele immer im Programm gelassen, auch wenn manchmal große Lücken dabei waren, aber weil sie eben so eine düstere Nintendo-Serie ist so quasi und damit ein ganz anderes, spezielles Klientel angesprochen wird. Und ich halte es immer noch für zumindest nicht unwahrscheinlich, dass Retro Studios noch an einem Metroid Prime 5 arbeiten dürfen, denn jetzt haben sie die Engine fertig, die ganze Pipeline und die Arbeitsweise des Studios, alles ist auf Metroid gerichtet und dann wäre es irgendwie eigentlich nur klug, auf das aufzubauen, was man hat und das eben zu verbessern. Und aber wir sind uns unsicher so insgesamt. Ne? Metroid Prime 4 Beyond war auch das letzte Spiel von Kensuke Tanabe, der jetzt sein nach 40 Jahren irgendwie den Staffelstab an Risa Tabata übergeben hat, also nicht mehr Producer von Metroid Prime sein wird. Wie gesagt, ganz legendäre, große Karriere bei Nintendo gehabt. Vielleicht mache ich da meine eigene Folge zu. Hat jetzt zeitlich nicht gepasst, wegen all den anderen News. Ich hau diese Folge jetzt hier auch noch schnell raus, weil angeblich ja in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche oder so vielleicht eine Partner Direct ansteht. Freuen wir uns ansonsten über starke Hardwareverkäufe, denn diese sorgen für besseren Third-Party-Support und Capcom zeigt gerade mit guten Portierungen von Resident Evil Requiem und Pragmata, dass da noch ganz tolle Spiele auf uns zukommen. Und das ist ja auch, ja, ich sag mal, eine neue Welt für Nintendo-Fans, dass man jetzt auch ruhigen Gewissens gute Third-Party-Spiele Day One auf der Konsole kaufen kann. Und so beende ich dann diese Folge mit einem Zitat von Matt Piscatella, der eben die US-Verkäufe immer beobachtet. If only all console manufacturers could be this doomed or have a lost momentum like this. Over 70 million in just the first calendar year is an unreal total. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Thomas.